Werbung.
Bubble doch, das Mundart-Festival in Fußgönheim. Bubbeln, singen, feiern. 3 Tage Mundart pur. Vom 13.06. bis 15.06.2025. Mit dabei sind Chaco Habekost, Alice Hoffmann, die anonyme Gitarriste, Feinripp und viele mehr. Mehr Infos und das komplette Programm unter bubbeldoch.de. Kommt zahlreich und bubbelt mit uns. Nicht nur auf Pelzisch.
Werbung Ende.
So können wir so ein bisschen, ja?
Okay. Ja, so können wir anfangen.
Genau.
Wir sind ja schon mit drin wieder,
zum
oder?
Zum Glück habe ich auf Aufnahme gedrückt. Ich kann es euch sagen. Ich bin ja nicht mal dazu gekommen, das Intro abzuspielen. Ja.
Ich sage euch auch gleich, wie ich mein Märchen aufgenommen habe. Ich habe die Grimms-Märchen ja in Dialekt gemacht. 12 ja. Märchen, nicht? Also die Siebnitsche und die Sieben Zwuggel, nicht? Das ist die langhoorige Rapunzel, mhm, nicht? Oder das ordämliche Aschepuddel aus einer Pitchwork-Familie in Sulzbach.
Ja. Und die, sind und nicht auch, aus Sunre oder aus, aus.
Ja, ja, so. Und da habe ich, da hat der Ding immer gesagt, bei mir ist immer das Erste kommt aus hier.
Hier und ist der Bauch.
Er
der Bauch,
zeigt auf seinen
der
Bauch. Bauch.
So, der Bauch. Und das ist Seele. So. Und wenn es dann heißt, so, das war gut und jetzt machen wir das Gleiche noch einmal, aber mach es genauso gut wie das erste Mal. Und weißt du, was dann passiert? Dann kommt der Kopf dazu.
Ah,
und
schlecht.
Dann wird es nichts.
Dann wird es nichts.
Deswegen war bei mir immer, hat immer gesagt, wir probieren das jetzt einmal, hat aber gleich wie du mit
ja, gleich Kopf aufgetrickt auf die Aufnahme.
Und es war immer so, dass dieses allererste
ja
war immer das Richtige. Das war Markus aus dem Bauch. Ja. Und das andere, wenn der Kopf dazu kommt, bist du schon schizoid, ne? Aha. Du kontrollierst dich.
Ja, ja.
Ja, und dann ist es nicht mehr, nicht
das
mehr.
Ist nicht mehr, nicht mehr echt.
Merkst du was?
Ja. Ich was, ich kann es Zeit überlegen. Ich habe große Seele. Mein Bauch, guck da denn auch.
Ah, du hast ja
eine geile Seele, ich habe.
Ja, wirklich. Ja. Also, was bei dir alles aus dem Bauch rauskommt.
Da kommt viel raus.
Da kommt viel
da
raus.
Kommt viel raus.
Ja, bevor ihr jetzt aber gleich wieder das Alla nächste gut Kapitel aufmacht, fahren wir hier
fahren wir mal, auf. Fahren wir mal auf. Als Intro.
Fisi Madende. Der Podcast.
So, Christoph, jetzt kannst du gleich der Schluss mache, weil das ist ja schon wieder rum. Haben wir schon was zu trinken? Prost?
Ja, Prost. Ah.
Endlich mal wieder ein Gast, wo mit mir trinkt.
Jawohl. 3 Schoppen ersetzen eine Mahlzeit.
Mindestens.
Prost, noch nichts dazu getrunken.
Noch mal Prost.
Genau. Und weißt du, warum die Tuppe und Delle habe?
Nee.
Weil Essen und Trinken gehen in den Pals innen noch naiver.
Ah.
Und deswegen habe ich die Tuppe und Delle, damit das Schoppenglas nicht durch die fettische Waschfinger rutscht.
Ah, oh, sehr gut.
Prost, Gemeinde. Ah, oh, Mann. Ja, wirklich, wenn ich jetzt nicht auf Aufnahme gedrückt hätte, ne, dann wären wir jetzt noch, dann hätte man die ganze goldene Sache hier überhaupt nicht mitgekriegt. Aber das darfst du vielleicht, ne, das, du bist jetzt selber drauf schuld, das darfst du dann vielleicht noch gerade noch einmal so halber vielleicht erzählen, wenn wir da drauf kommen. Wir müssen ein bisschen Struktur einhalten. Das ist, du musst wissen, das ist ein bisschen blöd. Ich bin immer der, wo dann versucht, die Regel ein bisschen einzuhalten.
Ja, ja.
Monchi grätscht mal immer zwischen.
Das ist der Blöde dann.
Ich habe so das Gefühl, aus dir sprudelt ja schon alles raus. Wir versuchen nochmal, zumindest am Anfang, das so ein bisschen zu sortieren. Und zwar stelle ich dich erst mal kurz vor.
Alla gut.
Und dann sagst du, ob das alles stimmt.
Ja.
Ey, das wird mir sprengen die 2 Stunden halt, ich weiß es genau. Achtung, unser heidischer Gast ist promovierter Sprachwissenschaftler, Romanist und Apotheker, Literat, Wortkünstler, Kabarettist, Zauberer und Chansonnier. Und als ob das nicht für mindestens 2 Leben gelangt hätte, hat er das nicht etwa noch und noch auf die Stationen seines Lebens verteilt, sondern macht das alles gleichzeitig. Für uns besonders wichtig aber ist, dass er sich in fast alle diese Lebensbereiche auch im Dialekt verschrieben hat. Welche Gemeinsamkeiten oder vielleicht auch Unterschiede dieses Kurpfälzische zu unserem Pfälzische hat, wollen wir ihn selbst fragen. Herzlich willkommen auf der Seite vom Roy aus Weinem, Dr. Markus Weber.
Das ist aber schön. Hive wie Trive. Und das ist kompliziert, denn für den, der Trive ist, ist Trive Hive.
Ne? Das ist vor,
also wenn die Kurpelze auf so einer Reusheit spazieren geht und schreit nieder auf die andere Reusheit, kannst du mir mal sagen, wie ich von hier nach Trive komme, dann kreist der zurück, du bist schon Trive.
Bist du schon Trive?
Ja, ja.
So. Natürlich.
Also das Hive und Trive. Also erst einmal müssen wir mal festhalten, wegen der Kurpelz. Unter unserem großen Kurfürst Karl Theodor ging die Kurpfalz bis nach Kaiserslautern. So, das heißt, heute heißt noch der Lions Club Kaiserslautern, Kurpfalz Kaiserslautern. So. Ah. Dann ist natürlich durch die Erbfolgekriege, als die Elisabeth, also die von der Pfalz gestorben ist, kam ja die Erbfolgekriege, ne? Da hat der französische König gedenkt, weil die ja die Frau war von seinem Bruder, Herzog von Orléans. Er kennt sich die linksrheinisch seit annektieren, nicht? So, und da waren ja die französischen Kriege, da hat ja der Melac und so weiter, ne? Die haben ja da die Heidelberg zerstört und alles. Und dann kam der Napoleon und hat sich die linksrheinische Seite genommen. Das heißt, die Pfalz gab es nicht mehr. Es gab nur noch die Kurpfalz auf der rechten Seite und die hat er dann im Land Baden aufgelassen. Ja, so, hat er uns die Schwaben an die Backe gehängt. So, und dann kam ja der Wiener Kongress, wurde Europa neu sortiert und dann kam die linksrheinische Pfalz wieder nach Bayern. Deswegen Villa Edenkoben, Ludwig der Erste, also der Großvater von Ludwig dem Zweiten, ist in der Pfalz geboren. Ne? Das heißt, sie wurde dann bayerisch. So, und das war dann die Rheinpfalz.
Ja.
So, und die Kurpfalz wurde praktisch aufgelöst in Baden. Und deswegen denke ich jetzt, die Pelzer, sie wären die Pelzer und die Kurpelzer wären eine karistische Pelzer. Das sind ja die gescheite Pelzer. Das sind die, ja, dabei ist es aber dabei ist es wie evangelisch und katholisch. Wir haben eine gemeinsame Wurzel. Ja, so. Ja. Klar ist das Kurpfälzische unterscheidet sich vom Pfälzischen, sagen wir, durch verschiedene Lautverschiebungen. Aber das Pfälzische in sich ist ja auch nicht gleich. Du hast ja von Ort zu Ort vor Ort. Ne? Irgendwo heißt Maracher Orne, in Germas Meräscher Orne. Ne? So. Also das sind ja Lautverschiebungen. Und die größte Lautverschiebung zwischen Kurpfalz und der Reupalz, die liegt noch in der Kurpalz, die liegt zwischen Fenne und Monne. Mitte im Fennemer Wald, da wohne kein Leid, ne? Aber da verläuft eine Sprachgrenze. So, und wenn du auf der Bergstraße stehst, dann klingt der Satz so, der Klar mit Armat und die Borwe. Ne? Wenn du im Fennemer Wald, mitte im Wald.
Ist da ein Schild oder so?
Noch gar nichts, es ist eine virtuelle Grenze, die ist halt da, weil da laufen ja die Dialektforscher laufen da und fragen die Leute, wie sagen sie mal den Satz so, sagen sie mal den Satz.
Und dann,
wird eine Sprachgrenze
und dann stecken die das neu ab.
Genau, und dann, wenn du über diese Grenze gehst, die Kleim im Armat und die Bauwe, klingt der Satz plötzlich so, die Kleim im Armat und die Bauwe. So, und diese Linie wandert immer mehr Richtung Mannheim, weil ja viele Fennemer, junge Fennemer in Mannheim schaffe und bringe dann das mit nach Fenne. Aber die alte Fennemer Ureinwohner, die Eugeborene, die sagen immer noch so. Also, deswegen heißt der Satz im Ab der Grenze, die Kleim im Eimat und die Bäwe. Ja. Obwohl dieser das ist ein Kurpelzer Urlaut, nicht? Der liegt zwischen A, das ist der offenste Vokal, den es gibt, und dem offenen O von Gott, ne?
Ja.
So. Und wenn du sagst O, A, O, A, mach mal O, merkt der dort dabei die Öffnung deiner Kieferstellung, nicht?
Ja.
Und wenn du da genau dazwischen gehst und das noch nasalierst, dann hörst du ein Das ist der Kurpelzer Urlaut. Also die Mannheimer, wie gesagt, die haben den aufgegeben, aber in einem Wort haben es noch.
Ja.
In der Banane.
In der Banane.
Denn Banane klingt halt blöd.
Klingt blöd.
Klingt blöd, kannst du nicht sagen. So. Also insofern sage ich immer, uns Kurpelzer, also unser rechtsrheinischer Palz, nehmen wir mal, uns jetzt, sag mal, als, Pfälzer zweiter Klasse zu bezeichnen, ist falsch.
Das ist nichts.
Verstehst du? Wir haben zwar Sprachgrenze, der Rhein ist eine Sprachgrenze, also eine kleine Sprachgrenze. Aber ansonsten haben wir, guck mal, wenn du von der Kurpalz nie gehst in die Palz, wir essen Grumbeersuppe mit Quetschekuchen.
Ah, oder?
Gleichzeitig in der einen Hand der Löffel mit der Suppe, in der anderen Hand der Quetschekuchen. Wenn du Richtung Norden fährst, kriegst du Quetsche Frankfurter Grisau, das gibt's bei uns nicht.
Gibt's nicht.
Fährst Richtung Siede, kriegst du Spätzle und Nudeln Ja, und in Ormdella. In Ormdella, ne? Ja. Also bei uns machen zwei Beilagen noch lang keine Hauptspeis.
Nee,
das
stimmt.
Ja? Ja. Das heißt stimmt. Also, wenn du über der Reu rüber und nüber gehst, ist eine viel größere Verwandtschaft, als wenn du Ruf und Nunner fährst.
Ja, ist richtig. Ja? Also Monchi, vielleicht wird dir jetzt so langsam was klar. Mhm. Ich bin ja da hingezogen. Ich bin jetzt hier nach Weunem. Ich bin der Liverspacher. Also, ne, und kenn die, Weunem ist ja quasi mein Hut. Woche, ne?
Ja, ja.
Und, aber das ist doch Odewald, wo du wohnst.
Ja,
das ist doch
gar nicht. Ja, halt, oh, das ist das Tor zum Odewald. Verstehe ich.
Das ist eine andere Grenze.
Ja, aber wenn man da, oh, Achtung, jetzt
ist der Doktor,
der Doktor hat noch was zu sagen.
Gibt's auch eine Grenze, gell? Stimmt.
Es gibt auch, pass auf. Das fängt schon an bei der Weikarte. Bei der Weikarte. Wenn du in die Reupals gehst, ist die Weikarte, die ist ja dicker wie die Speisekarte.
Das ist wahr.
Wenn du in Lieberspach, in der Wirtschaft gehst und sagst, ich hätte gern in Wei, dann bringt die keine Weikarte. Diese Schweiß oder Raut.
Ja.
So, und wenn du dann sagst, ich hätte gern in Rosé, sagst du, kein Problem, mache ich ihn.
Dann schützt es die Maschine.
Das ist also noch ein großer Unterschied. Also gut, die Bergstressler, weil das ist nichts gekommen, ne?
Nee,
aber trotzdem, sag mal, das ist der große Unterschied, wenn du in Godewald, ja?
Ja.
Der Appelwoi ist so saurer wie der teuerste Riesling, ne?
Ja, genau. Stimmt, ja.
So. Und, also du siehst an den Weinkarten, da sagen wir, die Weinkultur in der rechtsrheinischen Kurpfalz, soll man es mal so sagen.
Ja.
In der rechtsrheinischen Kurpfalz. Nee, in der linksrheinischen Kurpfalz, halt. Linksrheinische Kurpfalz. Also, Hibbe, wo ich jetzt drüber bin, ne?
Genau.
Ja. So. Dass da natürlich die Weinkultur viel größer ist, ne? Genau.
Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Also, mir brummt der Schädel schon. Ich hab sämtliche Fäden habe ich verloren. Aber
ja,
Prost. Ja, das ist ziemlich gut. Also, vielleicht können wir ja mal, weil wir hier sprachlich schon so drin sind, wir sind ja ein Wissenschaftspodcast, musst du wissen.
Ah, ja, okay.
Und vielleicht können wir doch gleich mal eine kleine Sachfrage am Anfang jetzt auch die Stelle, wobei ja, die Zeit ist schon halb warum. Du bist promovierter Altphilologe.
Ja.
Und jeder von unseren Hörern weiß ja, dass das die Philologie ist, die sich mit der beide als klassisch betrachtete Sprache Latein und Altgriechisch sowie literarische Zeugnisse der griechischen und römischen Antike beschäftigt. Kurze Nachfrage dazu, da waren uns der Herr Dr. Beschi und ich ganz einig vorhin in der Kaffeepause. Hast du dich doch mehr mit der Gräzistik, also mit der altgriechischen Philologie oder mit der Latinistik, also der lateinischen Philologie auseinandergesetzt?
Also ich habe mich mehr mit der Latinistik zusammengesetzt.
Ach gut.
Also ich habe Latein.
Ich habe das gesagt.
Ja,
ich habe das gesagt.
Ich habe es Ich musste aber, weil ich Latein studiert habe, das Graecum nachholen. Das habe ich ja in meiner Schule nicht gelernt.
Ah, das da ging es uns auch nicht besser.
Aber das Schöne, ich habe viel vergessen, aber ich kann immer noch in Griechenland die Straßenschilder lesen.
Wirklich?
Siehst du, hat alles Vorteile.
Ja, alles Vorteile.
Sag mal, oder beim Griech die Karte lesen.
Ja. Aber ich habe Platon übersetzt, gell? Also im Original.
Ja, genau. Christoph hat Aletsch beim Griechen gegessen.
Ja.
Da habe ich gesagt, warum huckst du dich nicht?
Oh Gott, war der schlecht.
Wenn hinter Griechen nach, ne?
Ja, so. Ja. Aha. Man hat so das Gefühl, die Sprache hat es dir auch getan.
Ja,
ist
der Dialekt.
Ist das eigentlich schon seit deinen Kindertagen der Fall? Oder wie war das bei euch daheim?
Ja, also wir haben daheim Dialekt geschwätzt, aber ich hatte eine wohl distinguierte Großmutter, mit der bin ich immer ins Theater gegangen. So, und ich bin jetzt eine Generation, die so groß geworden ist, wenn du Dialekt geschwätzt hast, dann hast du zwei Sätze gehört. Kind, schwätz richtig.
Ja.
Oder kannst du das nochmal schön sagen?
Ja.
So, das heißt, wir wurden als Dialektsprecher geprägt mit der Aussage, dass unser Dialekt falsch und hässlich ist.
Mhm.
So, und dagegen kämpfe ich, denn die heutige Dialektforschung geht davon aus, sobald eine Mundart eine eigene Lautlehre und eine eigene Grammatik hat, gilt sie als eigene Sprache. Und man weiß auch, dass Kinder, die im Dialekt und in der Hochsprache groß werden, leichter Fremdsprachen lernen.
Die weil sind
ihnen,
schlauer.
Ja, weil ne, dann ihnen werden schon verschiedene Lautlehren und grammatikalische Strukturen mitgegeben. Mhm. Ganz einfaches Beispiel. Partizipbildung. Verbrennen, verbrannte, ich habe verbrannt. Ja, das heißt, das Partizip wird nach verbrannte gebildet. Ich verbrenne, ich verbrannte, ich habe verbrannt. Unser Dialekt hat als Imperfektform nur ich war, ich wollt, ich konnt. Sonst nix. Das heißt, das Imperfekt, verbrannte, ist bei uns immer ich habe verbrannt. Immer im Perfekt. Also ja, so. Jetzt haben wir natürlich in unserem Dialekt die Form verbrannte nicht. Wie bilden wir das Partizip? Deswegen gehen wir im Dialekt immer auf den Infinitiv. Verbrennen, verbrannte, verbrannt. Verbrennen, ich heb's verbrennt.
Verbrennt.
Rennen, rannte, gerannt. Bei uns rennen, ich heb mal der Herzbindel abgerennt. Das heißt, also es ist nicht, gerennt ist nicht falsch. Es ist nur durch eine andere Systematik in der Grammatik gebildet. Deswegen ist es nicht, sagen wir, negativ oder minderwertig. Es ist eine andere Struktur der Grammatik.
Mhm.
Ja? Oder zum Beispiel die Umschreibung mit to do. Also viele Hochdeutsche haben ja Probleme, wenn sie Englisch lernen. Mit der Umschreibung mit to do. Ne?
Erklär das mal Monchi bitte.
Ja, mehr Pelzer und Kurpelzer nicht. Mhm. Wir vernutzen diese Umschreibung mit to do schon viel länger und viel öfter und viel intensiver als die Engländer. Und zwar nicht nur in der Verneinung, sondern auch in der betont positiven Antwort und in der Frage. Gebe ich euch ein kleines Beispiel.
Bitte. Wir bitten darum, Herr Doktor.
Zum Beispiel. Zwei Eingeborene. Samuel, duschst du beim Duschen dein Haar mit Saf oder lieber mit Shampoo-Wäsche? Ich dusche nicht so gern mit Saf-Wäsche, ich dusche lieber mit Shampoo-Wäsche. Und du? Ach, du nicht so gern dusche, ich du lieber bade. Ja, und die Haar? Ah, die dusch mit Shampoo-Wäsche. Beim Bade? Ah, na, wann ich dusche, du? Ah, dann duschst du ja doch dusche. Wann duschen du dusche? Ja, also ihr hört, die Umschreibung duschen du ist für uns Pelzer ein Hochgenuss phonetisch. Ne? Also diese Umschreibung duschen du ist bei uns ganz normal.
Das stimmt. Monchi, du musst gar kein Englisch lernen. Du kannst schon. Nee,
du kannst schon.
Ja, natural born speaker. Ja.
Aber was die Engländer nicht kennen, das ist die konjunktivierte Form.
Ich habe gedacht, koche.
Nein, der Pudding kannst du nicht essen. Nee. Aber was sie nicht haben, das ist die konjunktivierte Form der Umschreibung mit to do. Das merkst du beim Einkaufen. Da hätte es immer noch Viertel Fleischwurst geben. Ja,
Viertel.
Das ist ja das Schöne, wenn den Pelzer einkaufe. Das sage ich immer bei mir am Sprachkurs. Wenn ein Kurpfälzer, und das, also Kur ist jetzt mehr links- und rechtsrheinisch, weil das ging doch bis Kaiserslautern. Ich bin da mehr historisch eingestellt.
Es ist in Ordnung.
So. Okay. Wenn also die Einkäufe gehen, der Kurpelzer, der Pelzer, benutzt beim Einkaufen immer den höflichen und respektvollen Konjunktiv. Mhm. Ja, denn der Pelzer will nicht, sondern er hätte gern. Also er will nicht beim Metzger ein Viertel Fleischwurst, sondern er hätte gern ein Viertel Fleischwurst. Warum sage ich das? Vermeide Sie bitte, wenn Sie reugeplackter sind, den Indikativ, die reine Befehlsform. Geben Sie mir noch ein Viertel Fleischwurst. Das klingt bei uns eine Spur zu offensiv. Ne?
Das ist so.
Wie eine unangebrachte Forderung, also unhöflich und despektierlich. Selbst wenn Sie ein Bitte dazu setzen. Denn der Pelzer sagt nicht, ich will, der Pelzer sagt, ich hätte gern. Also da spielt man doch den Unterschied. Der Pelzer fordert nicht.
Stimmt.
Nein, er fragt. Er fragt, ob die Möglichkeit bestünde, dass ihm sein Wunsch noch ein Viertel Fleischwurst erfüllt werden könne. Nicht? Deswegen sehe ich ja nicht, gebe es mir noch ein Viertel von der Fleischwurst, sondern täte es aber noch ein Viertel Fleischwurst geben. Und weil es so schön klingt, dass es sich die Wurst auch noch einpacke.
Ah, natürlich.
Täte es mir die Wurst noch in ein Tut-Tu.
In ein Tut-Tu.
Kennst du Wurstsort mit U?
Aufschnitt.
Ah. Manche, dem kannst du das sowas nicht verzeihen.
Da kommen wir zum Beispiel jetzt.
Ach nein.
Ja, können wir gerne mal zu der, das war jetzt ein bisschen Grammatik.
Ein Punkt.
Ne? Ja. Auch Grammatik, ja. Zum Beispiel die völlig redundante hochdeutsche Fülle der Relativpronomen. Welches? Gibt's in der Palz nicht. Wir haben nur das kleine, undeklinierbare Wörtchen wu. Sella, selli, selli, wu.
Wut das und das gemacht.
Seli fra wuden voi stellt hat. Oder was mir annet habe, ist ein Genitiv. Haben wir mehr nicht. Also die Mutter dieser Kinder ist bei uns die Mutter von den Kindern. Also wird mit dem Phon umschrieben. Ne? Oder die Tasche dieser Frau ist die Tasche von der Frau. Ne? Oder wir ersetzen den Genitivus Possessivus durch den Dativus Possessivus. Denn ein Fels, der wird ein kleines Mädchen nie fragen, wessen Tochter bist du denn? Das ist immer, wenn kehrst du dem Papa sein Bu. Ja, das ist Genitivus Possessivus. Dem Papa sein Bu.
Ja.
Ist das, oder wenn sie im Hochdeutschen, wenn dort so Kinder rumhupse und du fragst dann, sind das ihre Kinder? Dann hörst du, oder ist das ihr Kind? Hörst du im Hochdeutschen nicht das Geschlecht des Kindes, ne? In der Palz schon. Ist es ihne ihri oder ist es ihne ihrer?
Ihrer.
Und es ist ja ihne ihri.
Oder dem seine.
Das ist ja ihne ihri. Also wir haben bei der weiblichen Form des Adjektivs ein I. Ein guter Mann, ein gutes Kind, eine gute Frau. Bei uns in gute Monne, gutes Kind, aber ein gut. Die Frau. Eine falsche Antwort, eine falsche Antwort, eine blöde Frage, eine blöde Frage. So, also das ist grammatikalisch festgelegt und deswegen nicht falsch. Es ist eben anders als im Hochdeutschen.
Anders.
Ganz anders.
Ich lasse mal den Hund rein.
Warte, komm. Ja. Ja, wer kommt?
Hock dich her. Mach ja.
Sag bloß, der Platz schon Platz da, ne?
Nee, das kann passieren.
Komplett.
Also das ist auch zum Beispiel bei der Lautlehre, ne? Metropolregion ist so schwielwarme Gegend, ne? Und weil die so schwielwarm ist, da quillen dann die Konsonanten auf, ne? Die werden aufgeweicht. Ja, also das P wird bei uns zu B, denn der Papagei ist bei uns der
wahrscheinlich der Papagei.
Die Predigt ist bei uns die Predigt und der Pinsel ist bei uns der Pinsel. Ja. Und das B wird noch weiter aufgeweicht zu W. Ja, denn im Leben nicht ist bei uns im Leben nicht. Genau. Und dann das K wird bei uns zu G, denn der Deckel ist bei uns der Deckel. Lass dich einmal drücken, ist du lass dich einmal triggern. Ne? Und das T wird bei uns zu D, denn die Tüte ist bei uns die
Dutz. Oh, da hätte ich gerne gefragt.
Ja.
Herr Doktor. Und zwar, man sagt ja auch nicht Apothek, sondern man sagt ja Apothek.
Apothek, weil P zu B wird.
Genau. Und jetzt würde mich mal interessieren, du bist ja Apotheker von Beruf.
Ne? Ajo.
Apotheker. Und wenn man dir zuhört, dann könnte man ja. Also wir sind beeindruckt von deiner Energie, auch dein Wissen weiterzugeben. Ich hätte jetzt eher gedacht, wenn ich das nicht wüsste, dass du Apotheker gelernt hast, ne, würde ich sagen, du bist wahrscheinlich Lehrer, ne, weil du gern auch was weitergeben willst an Wissen. Und so wie du das rezitiere, duscht, das ist ja schon wirklich hochschulreif sozusagen, aber... Wie kam das bei dir zustande? Also wie ist dein Werdegang? Wie bist du Apotheker geworden?
Das kann ich das sagen, pass auf. Also ich habe Latein und Französisch studiert.
Ja, in Heidelberg.
In Heidelberg freiwillig, genau. Hat das auch Spaß gemacht. Und dann musst du ja eine Zulassungsarbeit schreiben.
Mhm. Ja.
So, und dann habe ich über Ovid, über die mythologische Erzählung in Ovids Liebeskunst. Das ist also so. Das ist ein sehr frivoles Werk.
Oh.
Und das war aber philologisch ein unbestellter Acker, weil es eben sehr frivol war.
Das wurde, da hat sich keiner drauf getraut, oder was?
Weil das sehr frivol war. Weil die Römer hatten ja so Sexualität eine andere Einstellung als heute. Das siehst du, wenn du bei der Wandmalerei in Pompeji, da siehst du kopulierende Paare an der Wand. Das haben die im Wohnzimmer gehabt.
Ja,
das war, oder du hast schon diese Briaten gehabt mit dem erigierten Penis, die im Garten standen als Statue. So. Die hatten aber also
der Jagdrock hängt einfach.
Ja, so ist es. Genau. Weil es nicht so schwer war. So. Und dann, die Römer hatten so Sexualität, eine andere Einstellung, die war gesellschaftsfähig und deswegen war sie auch literaturfähig. Mhm. So. Und es war ja die Liebeskunst von Ovid, da geht es ja bis zum Geschlechtsakt. Ja? Mhm. So, und der war natürlich da im 19. Jahrhundert, um Gottes Wille und so. Und es war praktisch die Lateiner sagen, eine Meretrix intacta, eine unberührte Hure. Mhm. So. Das heißt, da wurde viele, sonst ist ja, Latein hat ja nicht so viel so viel Texte, die sind ja alle schon durchgeackert, jahrhundertelang wissenschaftlich bearbeitet, aber die Liebeskunst eben nicht. So. Und die Liebeskunst hat 3 Bücher, 2 Bücher für die Männer und 1 Buch für die Frauen. Und ich konnte nachweisen durch meine Zulassungsarbeit, dass diese 3 Bücher von vornherein zusammen konzipiert sind. Man ging immer davon aus, erst hat er die Bücher für die Männer geschrieben, dann das Buch für die Frau, weil das so erfolgreich war. Und ich konnte nachweisen zur Strukturanalysen, dass das 3. Buch schon mit konzipiert war. Weil die ersten, und zwar hat er als Grundstruktur hat er dieses Wagenrennen vom Circus Maximus gehabt. Ja? Das heißt, die Männer fahren praktisch bis zur Wendemarke oben im ersten Buch. Im 2. Buch fahren sie wieder zur Wendemarke und dann fahren sie zurück. So. Und die Frauen fahren das in einem Rutsch. Deswegen sagt er auch, wir fahren ein bisschen schneller. Bei den Frauen. Ja? So, also es waren gewisse Strukturelemente. Konnte das nachweisen. Ich habe meine Zulassungsarbeit abgegeben, kam nach 14 Tagen ins Seminar, hieß es sofort, Weber, Markus, du musst sofort zum Prof. Bin ich zum Prof, habe gesagt, was ist denn los?
Sagte
Herr Weber, Sie haben leider 2 Fußnoten vergessen. Würden Sie die bitte noch einarbeiten, dann erkenne ich Ihre Zulassungsarbeit als Doktorarbeit an.
Nein.
So.
Das war nicht so... Moment, war das so geplant?
Nein, war nicht geplant.
Ach du Scheiße.
So. Und dann, okay, gut. Also hatte ich praktisch mein Doktorarbeit geschrieben, ohne es zu wissen.
Ohne es zu wissen.
Hab aber was, ja, so. So. Und dann war das damals der Fall, als die ganzen Geisteswissenschaftler, ich habe ja für Lehramt studiert, selbst wenn du in die Schule kamst und hast dein Referendariat gemacht, warst du nach 2 Jahren arbeitslos, auch wenn du 1+ hattest.
Ja, so. Für was wärst du dann Lehrer gewesen?
Für Latein und Französisch.
Ah, ja.
So, und dann hatte ich meine Frau kennengelernt, die war schon Apothekerin. Und dann habe ich gesagt, was machen wir denn? Ich bin jetzt, mache die Promotion fertig, aber ich werde in 2 Jahren auf der Straße sitzen. Ne? Dann sagt sie, pass mal auf, mach noch Pharmazie. Dann habe ich mich für Pharmazie beworben und ich war ja durch die Promotion noch im S-Studiengang. Ich war nicht immer exmatrikuliert. Habe mich dann beworben für Pharmazie und ich hatte noch altes Abitur. Also ich habe nicht mit Singe, Springe und Bete Abi gemacht.
Also ich habe mit Knete gemacht und Sport.
Ich habe also wirklich noch...
Durch ein gescheites Abitur.
Ja, genau. Also Ancien Regime, hat es früher geheißen. So. Und dann habe ich mich beworben und habe im Nachrückverfahren im Dezember einen Studienplatz gekriegt. Dann bin ich an das Seminar und gesagt, pass auf, ich habe im April habe ich meine mündliche Doktorprüfung. Ich fange jetzt nicht an, wenn die schon 3 Monate habe. Das schaffe ich nicht. Parallel. Dann habe ich das als Urlaubssemester gemacht und dann musste ich ja, ich hatte ja Graecum nachgeholt, das muss man ja, aber in der Doktorprüfung ist Griechisch Staatsexamensniveau mündliche Prüfung.
Oh nein.
So, daraufhin habe ich 4 Monate lang Griechisch gebüffelt. Dann bin ich zu dem Griechisch-Prof, der wollte mich auf Homer einstimmen. Das ist ein ganz schwieriges Griechisch. Und mein Lateinprofessor hat gesagt, mach es Lysias. Das war ein attischer Redner. Früher gab es diese Redenschreiber, wenn Gerichtsreden waren. Ja? Mhm. Und das war attisches Griechisch, das, was du gelernt hast. Nicht? Mhm. Und da bin ich zu dem Griechisch-Professor hin und habe gesagt, ja, ich würde dir gerne, ja, machen Sie Homer. Sagte ich, nee, ich würde gerne den Lysias machen. Ja, warum Lysias? Das ist so hochmodern. Gucken Sie mal heute in den Bundestag. Die kriege all ihre Rede geschrieben. Alles, wird alles geschrieben. Und der Lysias war ein Redenschreiber für Politiker, für Ding. Haben Sie eigentlich recht? Machen Sie Lysias. So. Ja. Und nach meiner Doktorprüfung hat genau der Prof in Aufsatz über Lysias geschrieben. Das ist schon Humor, ja. So. Dann habe ich also Griechisch gelernt.
In 4 Monaten.
Ja, in 4 Monaten. Ach, und dann.
Es hat gelangt.
Ja, und war aber dann schon im Labor auch. Und dann habe ich mich, wie es ein Semester angefangen hat und wie dann im Mai war, dann die mündliche Doktorprüfung, bin ich zu meinem Professor, pass auf, ich bin jetzt mal eine Woche nicht im Labor, nicht, dass ich schwänze, sondern ich habe eine andere Prüfung, habe in der Woche wieder alle Schublade mit Griechisch und Latein aufgemacht. Und dann hatte ich die mündliche Doktorprüfung. So, und dann kam ich wieder an die Prüfung rum und dann kam ich zum Dekan. Hat er gesagt, Herr Weber, das hatten wir schon lange nicht mehr. Die Arbeit summa cum laude, alle 3 Fächer mit summa cum laude. Und was machen Sie jetzt? Sag ich, was ich jetzt mache. Ich ziehe jetzt mal weiße Kittel, gehe ins Labor zu einer Pharmazeute und koche meine Analyse fertig. Ich sage, was machen Sie? Ich war die Niederung der Naturwissenschaften. Ne? Ich sage, ich wäre Apotheker. Das können Sie doch nicht machen. Ich sage, haben Sie eine Alternative für mich? Hat er gesagt, nein, sehen Sie, deswegen mache ich es.
Und so bist du Apotheker, Mara.
Ja, und so bin ich Apotheker, oder? Aber ich sag mal, ich bin jetzt kein typischer Apotheker.
Jetzt überleg dir mal, die Frau wäre Metzgerin gewesen.
Ah ja, dann hätte er halt noch mal schnell.
Schlachter gelernt.
Ja, schon mal schnell Schlachter
gelernt. Überleg dir
das mal. So, ja, so.
Also so bin ich. Ich würde sagen, es ist die Antonius-Apotheke.
Antonius-Apotheke.
In Weinheim.
In Weinheim.
Bei der Reiterin, ne?
Bei der Reiterin.
Bei der Reiterin, so. Ne? Kurze Werbeeinblendung war es. Seit 36 Jahren. Gibt es die Apotheke?
Ja, ist seit der 5. Staffel das erste Mal Werbung drin.
Ah, ja, ja. So, und dann werbe ich schon ab. Dann hat meine Frau gesagt, und dann war ja noch dazu, dass im Zeit des Semesters schon mein Sohn unterwegs war. Ne?
Ah.
So, das heißt, ich hatte für mich den Ansporn, ich möchte das in der Mindeststudienzeit, möchte ich das schaffen. Mhm. Und dann war zum Beispiel im 3. Semester, waren wir zu viele Studenten, da haben die eine Antrittsklausur gemacht. Und das war die Kohlenstoffchemie, die organische Chemie. Ne? Antrittsklausur, weil wir zu wenig Plätze haben. Und die bestehen, die dürfen Semester weiter. Mhm. So, jetzt habe die junge Rotzer neben mir, also die ich war jetzt,
du warst schon Doktor in der Zeit.
Ein bisschen älter, ne?
Du warst schon
die
Doktor.
Haben sich dann aus der Bibliothek die dickste Bücher geholt und haben Kohlenstoffchemie. Da habe ich gesagt, Kinder, das wollen die erst wissen, wenn das 3. Semester rum ist.
Ja.
Und ich habe mir mein Chemiebuch aus der Mittelstufe genommen. Also, was die wissen wollen, ist Basiswissen.
Ja. Ja.
Und habe mein Mittelstufe-Chemiebuch durchgearbeitet, habe die Klausur geschrieben und habe bestanden. Also, und dann, so war's. Ja, da habe ich also in Mindestzeit von 7 Semester habe ich dann mein Studium gemacht. Meine Frau hat gesagt, solange du studierst, ernähre ich die Familie und danach bist du dran.
Dann bist du
sehr
dran.
Sehr gut, gute Frau.
Also, so viel zu der
kurzen Geschichte.
Gute Frau. Also, so viel zu der kurzen Geschichte, wie du Apotheker geworden bist.
Ja.
So. Jetzt aber mal die Frage. Ne? Wir stellen uns, also erstmal will ich festhalten, ich war gar nicht so verkehrt damit, dass ich gedacht habe, du hättest auch gut Lehrer wäre können, weil das wärst du fast eine Woche.
Genau.
So, ne? Weil hat dir nämlich viel gefehlt wahrscheinlich.
Ja.
Dann warst du aber Apotheker. Und was wir natürlich jetzt noch überhaupt gar nicht großartig besprochen haben, du bist ja zeitweise Apotheker. Und zeitweise machst du ganz viel andere Sachen.
Ja.
In der Einleitung haben wir es schon kurz erwähnt, da habe ich ja fast Atemnot gekriegt.
Kannst du nochmal aufzählen?
No! Ich suche mal dann auch gleich was davon raus. Da steht, Achtung, Moment, da steht Sprachwissenschaftler, Romanist und Apotheker, den haben wir schon. Literat, Wortkünstler, das haben wir schon gehört.
Ja.
Auf jeden Fall. Kabarettist, Zauberer und Chansonnier. Wenn ich mir da jetzt mal was raussuche, dann würde ich jetzt glatt mal sagen, du hast dann ja diese Liebe zur Kunst und auch zur Darstellung, die war ja wahrscheinlich schon ein bisschen in dir auch drin.
Ich wollte eigentlich immer zum Theater.
Mhm. Das
und
schon.
In meiner Familie hieß lern was Gescheites.
Ah, sischt.
Ja.
Genau.
Sischt. Das ist nämlich eigentlich eine Frage, die wir immer unsere Gäste stellen.
Ja.
Hast du auch was Gescheites gelernt? Ne?
Genau.
Weil meistens sind hier nur Künstler.
Ja, genau. Und ich sage immer, ich genieße meine künstlerische Freiheit im Sessel des bürgerlichen Berufs.
Sehr gut.
Ich habe nicht die Existenznot, die jetzt Künstler hatten. Sagen wir bei Corona zum Beispiel, aber ja viel Schauspieler, Sänger, habe ihr Altersversorgung anknabbern müssen, ja. Habe ihr Lebensversicherung aufgelöst, um leben zu können, ja. Ich hatte Gott sei Dank einen systemrelevanten Beruf. Apotheke durfte aufmachen.
Stimmt,
also ich habe eigentlich für mich eine schöne Symbiose gefunden, meine künstlerische Freiheit auszuleben. Im Sessel des bürgerlichen Berufs. Das kriegst du aber nur hin, wenn du Schubladendenken hast. Wenn ich in der Apotheke bin, ist nur die Schublade Apotheke offen.
Oh, du hast da ganz schön viel Schublade in der Hand.
Ja, klar. Und wenn ich da rausgehe, ist die Schublade zu. Das sage ich, okay, ihr seht mich erst morgen wieder. So. Und wenn ich auf der Bühne stehe oder Programme konzipiere, dann ist die Schublade auf.
Mhm.
Aber das passiert natürlich bei mir auch oft in der Freizeit.
Mhm.
Das heißt, die Freizeit ist nachts. So. Ja. Der Spruch meiner Frau, wenn ich in einer Denkwerkstatt da im Souterrain sitze, ich kenne den Oberverreck, das tätsche ich da unten gar nicht mehr.
Gar nicht mitkriegen.
Ja. So. Und das ist, da bin ich natürlich froh, dass meine Frau mir da, sag mal, diesen Freiraum lässt, den ich als Künstler auch brauche. Ne?
Jetzt hast du davon geträumt, Schauspieler zu werden, auch schon. Und du hast da Schauspielschule dann besucht.
Ja,
oder war das vorher?
Nee, da war ich schon Apotheker und dann bin ich zur Frau Haller gegangen, die Schauspielschule in Heidelberg. Die Frau Haller war damals schon 90 Jahre.
Ah, ich wollte es gerade sagen.
Die war damals schon 90 Jahre, hat für viele Schauspieler so Rollendebüt gemacht und Rollen analysiert, hat Sprecherziehung gemacht. Und dann bin ich dorthin, habe vorgesprochen und dann guckt die mich so an und sagt, Jungchen, die war 90, Jungchen, ich mache nicht mehr viel, aber dich nehme ich noch.
Ja, wirklich? So.
Und da hing die Totenmaske von Josef Kainz an der Wand, das war ein Burgschauspieler.
Ja.
Sie kam aus dieser Burgschauspiel-Dynastie von Wien und sagte, ich bringe dir bei, dass man dich bis in die letzte Reihe versteht. Und deswegen musste ich jeden Konsonant aspirieren, die Spitze, der Stein, stolpern. Ja? Mhm. Deswegen sage ich immer, wenn ich ein Headset kriege, mache ich es nicht so nah an die Lippe. Ich plopp. Ja?
Ja,
und, das,
ja, ja.
Und dieses H hinter dem Konsonant, der Stein, die Spitze, da kommst du bis in die letzte Reihe. So, und da haben wir erstmal ein halbes Jahr Dialekt ausgemerzt. Und dann hat sie gesagt, so, aber hat sie zu mir gesagt, ja, Theaterstücke, da reicht meine Kraft nicht mehr. Da war ja schon über 90. Wir machen Balladen und Gedichte. Und Balladen sind kleine Theaterstücke. Du hast einen Erzähler, hast zwei, drei Protagonisten, ja. Und dann habe ich mit ihr Balladen gemacht und habe daraus auch ein Balladenprogramm gemacht mit einem Cellisten. Mhm. Das heißt Cello und Stimme. Mhm. Das heißt, ich mache die klassischen Balladen, Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, das ist der Vater mit seinem Kind, ja. Oder er stand auf seines Daches sinnen und blickte mit vergnügten Sinnen auf sein beherrschtes Samos hin. Dies alles ist mir untertänig, sprach er zu Ägyptens König, gestehe, dass ich glücklich bin. So, dann haben wir immer so Balladen. Zwischen zwei Balladen war immer Cello, denn wenn du, wenn du eine Stundballade hörst, da wärst du verrückt. So, und dann dachte ich mir, was mache ich dazwischen? Und weil das Cello eigentlich vom Resonanzkörper her unserem menschlichen Körper sehr nah ist, es ist für mich ein sprechendes Instrument. Ein singendes, sprechendes Menscheninstrument, weil es die gleiche Resonanz hat. Ja? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich habe einen Freund, der war Cellist am Nationaltheater, auch in Bayreuth, bei den Wagner-Festspielen hat er gespielt und dann hat gesagt, okay, ich mache mit und dann haben wir Cello und Stimme gemacht. So. Und da kann ich natürlich diese hohe Kunst der hochdeutschen Sprache, ja, mhm. Ja, oder auch Gedichte und es ist also, ja.
Das ist aber schon gut 20 Jahre her, ne? Dass du da auf der Schauspielschule
ja,
warst.
Ja, ja, ja.
Ich habe irgendwas gesehen von 2004
oder so.
Du dort gewesen bist.
Ja.
Und war da auch schon dein Wunsch, dass du gesagt hast, okay, ich habe meine Grundlage, ich habe mein Dayjob, wie man bei uns Musiker sagt, dann habe ich, ich bin fest. Und Schauspieler, das wäre schon was. Wolltest du das dann machen?
Nein, das war, weil ich ja schon Apotheker war. Es war mir klar, ich habe Familie, ich habe zwei Kinder, Haus gekauft, hast Schulden und das wird so sein, dass ich schizoid fahren muss.
Ja.
Ja, ich brauche den bürgerlichen Beruf für die, sag mal, Essen und Trinken.
Ja.
Und ich brauche aber auch meine Kunst für die Seele.
Ja.
Obwohl mir, sag mal, mein Beruf als Apotheker auch Spaß macht.
Trinken ist immer gut.
Ja, weil mir, also macht mir auch Spaß, ja.
Ja.
Und ich bin für die Leute so ein Apotheker zum Auffassen. Also ich schwätzte Leid in ihrer Sprache. War ein schönes Beispiel. Da kam wirklich ein altes Mütterle aus der Geiverbach, aus der Altstadt. Und ich habe mit der geschwätzt. Frau Meier, das sind ihre Tablette, morgens, mittags, abends. Nicht vergessen, passen Sie auf, das sind die Gele, das sind die Grüne und so weiter. Habt ihr alles erklärt. So.
Ja.
Dann stand eine Frau hinten. Und die hat dann jemand noch vorgelassen. Und dann war es der Herr Miller, pass auf, Herr Miller, alles klar, Herr Miller. Also im Dialekt, weil ich möchte, dass die Leute das verstehen, was ich ihnen sage. So. Ja. Und dann kam die Dame Hochdeutsch. Dann hat sie zu mir, habe ich dann Hochdeutsch bedient. Und dann sagt sie, ich habe das eben genossen, wie sie mit den Leuten in ihrer Sprache sprechen. Ja? So, und das mache ich auch. Wenn also mich einer Hochdeutsch anspricht, kriegt der Hochdeutsche Antwort. Wenn einer aus von Freunden ist,
dann babbelst du so.
Wenn du mit dem Hochdeutsch sprichst, dann siehst du, der denkt, der wäre was Besseres.
Ja, oder Doktor.
Es hängt da der Doktor raus. Oder? Ja, verstehst du? Also ich bin für die Leute immer ein Apotheker zum Anfassen. Ja? Und das ist war für mich ganz wichtig. Das ist meine Heimat, verstehst du? Und da muss ich es nicht abheben. Du kommst mit den Leuten, ich kann auch, sagen wir, wissenschaftliche Zusammenhänge. Ich war mal auf einem Seminar von einer Firma eingeladen, wo ich eine neue Sache gehabt habe. Und dann habe die was ganz Kompliziertes gehabt. Was ganz Kompliziertes. Und ich habe das ganz einfach ausgedrückt. Das habe ich auch in meinem Programm gemacht. Ja, pass auf, Hans Gadamer, Philosoph in Heidelberg.
Ganz bekannt, Herr Dr. Pesci.
Ganz bekannt.
War sich bei mir nicht vorgestellt.
Ganz bekannt. Hat folgenden Satz gesagt. Jegliches Verstehen, gleichgültig, ob es sich um Texte, Kunstwerke oder das Gegenüber in einem Gespräch handelt, ist an die Sprachlichkeit des Seins vor dem Horizont des Seins gebunden.
Mhm. Okay.
So. Erlaub. Und diesen Satz habe ich in die Elektroner gebrochen. Mhm. Und das heißt dann so, du konntest nicht wissen, wie es ist und nicht sagen konntest, wie es war.
Logisch.
Das habe ich in meinem Programm. Ist der gleiche Inhalt. Also, um zu zeigen, dass der Dialekt ganz komplizierte Zusammenhänge einfach formulieren kann.
Ja.
Du kannst nicht wissen, wie es ist, was nicht sagen kannst, wie es war. So. Aber wenn du den anderen Satz hörst,
verstehst du das Problem, das der Monchi jetzt hat, warum er so ein bisschen sprachloser war? Er hat schon der erste Satz halt nicht verstanden. Also du kannst jetzt alles Mögliche auf Dialekt sagen. Also mir
wurscht.
Ne, wir müssen auch sagen, wir sind doch schon auch künstlerisch auch auf zwei Standbeine unterwegs, aber wir haben halt keinen Doktor auf dem ersten
noch
Standbein.
Noch nicht.
Ah, du Mensch, das kommt noch, Monchi.
Ja, das kommt noch.
Würde mich aber auch dann mal interessieren, Monchi, ob du ähnliche Ambitionen hast wie der Dr. Weber. Also es wäre die Frage, ob du zum Beispiel auch schon immer mal davon geträumt hast, Zauberer zu werden, Monchi. Wie sieht es da aus bei dir?
Ich habe es als mal versucht.
Ja. Nee, jetzt nicht dein.
Ich kann die Luft zum Stinken bringen.
Also, das ist ein großes.
Fetzbeitel.
Fetzmann.
Ja. Ich habe ja mit Zaubern habe ich angefangen.
Das war.
Mit
was?
Mit Zaubern habe ich angefangen. Und habe auch teilweise meine Familie am Anfang, wo ich noch studiert habe, mit Straßenzauberei.
So. Erfreut. Also du konntest machen, dass Geld verschwindet.
Straßenzauberei. Du stellst dich hin, stellst einen Zylinder auf, vom Heidelberger Herbst zum Beispiel. Mhm. Ja. Das war eine tolle Sache. So, und dann, das war das. Und dann habe ich ja auch noch angefangen, Fasnacht zu machen.
Ja.
Das ist ja auch ein sehr lukratives Geschäft, muss ich sagen. Und zwar habe ich da meine Kultfigur Fräulein Baumann erfunden.
Die könnte sein, dass es die Leute auch kennen.
Das kennen die Leute.
Also wir müssen fast in der Folgebeschreibung auch Fräulein Baumann noch mit dazu schreiben.
Steht in der Shownotes.
Ja. Fräulein Baumann ist also die letzte Überlebende aus Heesters Krabbelgruppe.
Ja,
sie
stimmt.
Sie ist 114, ja.
114? Schön.
Ja, das ist das Alter, wo der Ausdruck Last Minute Reise eine andere Bedeutung bekommt.
Sehr realistisch.
So, und da habe ich natürlich, ja, und sie hat so diesen wilhelminischen, also in lila gekleidet, ja. Und sie hat halt diesen wilhelminischen Blick auf die heutige Zeit.
Mhm.
Ja? Ja, so, und sie hat zum Beispiel... Ah, sie? Da sagte sie, neulich wollte ich mal ein neues Sofa kaufen. Da sagt der Verkäufer von Herrn Baumann, das wird wohl das Letzte sein. Das heißt, von Herrn Baumann, warum schließe sie? Ja. Also ist dieses Genießen des Lebensabschnitts, wo man weiß, es ist ein ganz enger und kurzer Pfad noch. Ja? Aber dass dieser Pfad wird mit einer Lebensenergie gefüllt. Ja, mit einer bewussten Lebensenergie gefüllt. Mhm. So, und das ist Fräulein Baumann. Deswegen habe ich auch als Fräulein Baumann nie einen Rollator. Mhm. Immer Disziplin. Ja? Also immer die Disziplin. Und da muss ich sagen, da habe ich, also die Zielgruppe von Fräulein Baumann geht von klein bis groß. Wenn ich also irgendwo auftrete, machen die kleine Gattemädchen, die gerade so erstmal auf der Bühne sind, machen mit mir ein Selfie und die Großmutter von denen.
Ja.
Also ich habe da eine ganz riesen Spannbreite mit dem Fräulein Baumann erobert. Ne?
Wo ich mich sehr drüber gefreut habe, ist, ich habe ein paar Zeitungsartikel drüber gelesen, auch ne, Rezensionen, Auftritte an der Fasnacht.
Ja.
Und was mich da sehr angesprochen hat, war, dass sie alle gesagt haben, du machst da schon Witze auch übers Alter, aber du verletzt nie die Würde
des Alters.
Genau. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
Weil da kann man ja auch schnell reinrutschen in dieses.
Deswegen habe ich die ja auf 114 Jahre positioniert. Ja. Weil dann die 80-Jährige fühlen sich nicht angesprochen. Ja, die ist ja schon jenseits von Gut und Böse. Ne? Cool. Kann einfach mal sagen, wissen Sie, wenn ich mich mal ins Big und mein Schuh zumache, muss ich gut überlegen, ob ich schon unten noch was anderes zu tun habe, bis ich wieder hochgehe. So, aber das ist ja.
Oh, das
ist
so geht damit fast 50.
Ja. Genau.
Ja, aber er kommt halt nicht runter.
Also ja.
Bei dir ist es schon drüber weg, Monty.
Nee, aber es ist so, wichtig ist bei mir, dass die Würde des Alters gewahrt bleibt.
Ja.
Deswegen nehme ich auch keinen Rollator.
Ja, ist gut.
Deswegen kommt auch mir jetzt nichts unter der Gürtellinie.
Ja.
Gut, es gibt zum Beispiel dann ist es ein bisschen pikant, die Hermine zum Beispiel, der haben sie den Geldbeutel geklaut.
Nee.
Ich sage, Hermine, wo ist denn das passiert? Sagt sie beim Aldi, an der Kasse, in der Schlange. Sag ich, ich hab da doch schon tausendmal gesagt, mach der Handtasche zu. Und euer Kaffee gehst. Sag ich, mach Handtasche war zu. Ja, wie war denn das dann? Wo ist denn dein Geldbeutel? Ah, den habe ich immer unter meinem Kleid. Sagt Hermine, unter meinem Kleid. Der Mine ist auch schon über 100.
Also.
Da musst du doch merken, wann der da ans Hin langt.
Aber wer denkt denn da dabei gleich ans Klaue?
Ja, also es ist eine schöne Sache, aber es ist nicht ordinär, verstehst du?
Ordinär.
Ja, es ist nicht ordinär, ja? So. Ja.
Also ich kann mir jetzt auch vorstellen, von diesem Schritt, ne, vom Fräulein Baumann bis generell zu deiner kabarettistischen Programme, die du machst, ist er wahrscheinlich nicht weit. Ne? Wie war das zeitlich gesehen? Hast du das gleichzeitig angefangen, die Faschingssache mit dem
ich habe also erst Fräulein Baumann gemacht und dann
das
hat
war
mein
erster.
Fall, ja. Und dann hat mein Schwiegervater, der war der Leiter von den Weidheimer Blütensängern, von diesem Karnevalschor, die auch in die Hofburg nach Wien gesungen habe, mit dem Hesters und alles. Und der hat dann in Weinheim eine Kabarettgruppe gegründet, die Spitzklicker. Da war ich Gründungsmitglied.
Ah, cool.
So, war ich Gründungsmitglied, also über 30 Jahre. Und dann habe ich angefangen mit meinem Soloprogramm parallel dazu. Und dann heißt Leben ist Veränderung. Und dann wollte ich eigentlich mal sagen, so, jetzt mache ich was Neues. Ich möchte eigentlich für die Qualität, die auf die Bühne kommt, für die Texte, die auf die Bühne kommt, nur noch allein verantwortlich sein. Und ich will jetzt auch nicht 50, 60 Mal in der Saison spielen. Ich möchte mir auch aussuchen, wo ich spiele, wann ich spiele. So.
Wie oft?
Ja, und dann gingen unsere Wege auseinander von den Spitzlegern, ja. Und habe dann angefangen mit meinem ersten Programm, Hive und Trive, und zwar mit Kneipenkabarett. Es war beim Puppel in Weinheim, da gehen 20 Leute rein, 30
also,
Leute,
also
mehr nicht.
Also für die Kneipe sozusagen.
Kneipen, ich habe mit Hive und Trive angefangen, ich saß auf der Theke. Ich saß auf der Theke und habe Kabarett gemacht. Und das pflege ich jetzt noch. Ich bin jetzt noch mal nächste Woche im Weißen Lamm in Großsachsen mit meinem Programm Klaves ist. Da gehen 30, 40 Leute rein.
Ja.
Ich stehe unter den Leuten, mache anderthalb Stunden Programm. Ja? Das ist dann unplugged, so richtig unplugged.
Ich wollte es gerade sagen, dass wenn das mit Musik vergleicht, ist wie wenn wir sagen, wir spielen jetzt mal, wir machen nur noch mal die kleinen Clubs.
Ja, so ist es ja. Und das ist und so habe ich Erfahrungen gesammelt, wie setzt man Branden und so weiter. Also dann für mein eigenes Programm. Ja.
Okay.
Und habe ich noch ein Chanson-Programm, die zwei von der Klangstelle.
Oh, das ist der beste Titel ever, wirklich. Die zwei von der Klangstelle.
Finde ich einfach super. Mit der leichten Muse gegen das Vergessen. Und
das muss schon erklären.
Ja, dieses Programm spielen wir zu den Pogromnächten. Das haben wir schon in jüdischen Synagogen gespielt. Es geht um die Ausdünnung einer ganzen Künstlerszene in der Nazi-Diktatur. Es ist ein Zeitstrahl von 1918 bis 1945, beginnt mit dem Ersten Weltkrieg, also ja, in der ersten Jasse Gigolo, also der arme Gigolo, ja, weil durch die Revolution, durch den Krieg war ja Militär verboten, der Adel wurde arbeitslos und die wurden dann Eintänzer für bürgerliche Damen. Ne? Und dann geht es den Strahl hoch und dann hört man im ersten Teil wunderschöne Melodien, was machst du mit dem Knie, lieber Hans, ja, Herbst von Helene Badenzehn, also das ist der Tanz auf dem Pulverfass. Und im zweiten Teil, 33, kommt dann die Reichskulturkammer und dann kippt ja das Ganze. Und dann erfährst du, was mit den Librettisten, den Komponisten und den Interpreten dieser Lieder aus dem ersten Teil passiert ist.
Und ja. ihr sprecht dazu?
Ich mache die Moderation. Die Lieder sind praktisch, werden gebracht, wie wenn sie heute entstanden wären. Aber du erfährst in der Moderation diesen geistigen Tiefgang, was passiert ist. Mhm. Und das letzte Lied ist, weil diese Zeit von zwei Kriegen eingerahmt ist, die Lili Marleen. So, und da laufen bei vielen Menschen laufen da die Tränen. Also das ist eine Zeit, wo die Leute noch miterlebt haben, Vater, Großvater, Großvater verloren. Und das zeigt eigentlich diese Ausdünnung, was Faschismus gemacht hat, dass also praktisch auch die Künstlerszene, es gab einen prominenten Transport nach Auschwitz von Wien. Da war der Komponist von Was machst du mit dem Knie, Hans, dabei. Da war der Müller-Beda, der Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren, den Text gemacht hat. War der Librettist von Franz Lehár mit der ganzen Familie ermordet in Auschwitz. Ja? Also da war überhaupt keine Grenze. Auch diese Künstler wurden praktisch eliminiert. Ja? Und das ist praktisch für mich ein anderer Zugang zu dieser Zeit. Wir erinnern an diese Menschen mit dem Schönen, was sie uns hinterlassen haben, geben ihnen dadurch wieder eine Erinnerung und ihren Namen und dadurch wieder eine Würde. Das ist ein ganz anderes Programm.
Ja, ich wollte es gerade sagen.
Das ist ganz anders. Das ist mit Tiefgang, aber die Leute, ich habe viele Frauen, die also über 80-Jährige, die kommen jedes Mal ins Programm. Und dann hat eine Frau mal gesagt, ich bin gefragt, warum ich alle Lieder mitsinge. Also, meine Eltern haben ein Grammophon gehabt, ich kenne das alles. Ja? So. Und es kommen auch vermehrt junge Leute, die, es ist zwar nicht die Musik, die sie jetzt pflegen, aber einfach nur zu sagen, passt mal auf, Schellackplatten waren Freiheit. Mhm. Richard Tauber war ab 1933 nicht mehr im Radio, weil er jüdischen Glaubens war. Aber die Leute hatten seine Schellackplatten zu Hause.
Konnten sie noch hören.
So, hätte es damals schon Spotify gegeben zum Runterladen, vorbei. Nicht mehr runterladbar. So wie praktisch in anderen Ländern, wenn irgendeiner nicht passt, ist er nicht mehr, dadurch nicht mehr präsent. Deswegen sind für mich CDs, die ich zu Hause habe, ein Stück Freiheit. Ich bestimme, was ich höre. Wenn du nur noch Spotify hast, kann ein anderer bestimmen, was du hören darfst oder nicht. Ja? Deswegen sind für mich CDs ein Stück Freiheit, genau wie Bargeld. Bargeld ist Freiheit. Stellt euch mal vor, im Dritten Reich hätte es nur Scheckkarten gegeben. Da hätte das faschistische Regime unter Hitler mit einem Knopfdruck die jüdische Bevölkerung ausschließen können vom Zahlungsverkehr. Keine Milch, keine Butter, kein Brot, nichts mehr. Ja? Und so kannst du Bargeld nehmen und kannst abhauen. Bargeld ist für mich Freiheit, genauso wie CDs. Ich bestimme, was ich höre.
Ja? Das ist sehr, sehr tiefgründig.
Ja.
Liebe Zeit. Ich glaube, da waren wir nicht drauf vorbereitet, Munchi. Nee.
Gehört aber dazu.
Was gehört dazu?
Aber stimmt noch vor, weil ich hätte nämlich wirklich tatsächlich noch
wir sind schon fortgeschritten, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Also schieß los, Munchi. Es sei denn, du kannst nicht mehr. Du bist dabei.
Ich muss dazu sagen, das, was du vorher gesagt hast, was du so alles gemacht hast.
Ja.
Da habe ich mich gefragt, warum kenne ich das Zeug nicht, was du so alles so machst?
Ja.
Und mir ist aufgefallen, dass ich eigentlich eher, wenn ich fortgehe, bin ich eigentlich, jetzt muss ich aufpassen, links vom Reih.
Ja, ich habe das Problem, dass ich
links... Du bist rechts vom Reih.
Ja.
Warum kommst du nicht achmal links zu uns? Weil du hast schon gesagt, es gehört zu euch.
Natürlich. Ich bin mit meinem Programm im Boulevardtheater Deidesheim, habe ich immer volles Haus aufgetreten. Dann gibt's ja noch mehrere Kabarettbrüder, die ich mal angeschrieben habe, aber nie was gehört habe. Also ich werde eigentlich hier rechtsrheinisch, werde ich...
Du wirst geghostet.
Ja. Ich weiß nicht warum. Ja, obwohl man ja auch Spruch habe. Ne? Also das Einzige, wo ich in Deidesheim, da mache ich jetzt auch an Weihnachten eine Märchenlesung. Grimms Märchen im Dialekt.
Das hast du letztes Jahr schon gemacht, gell?
Ja, das mache ich jetzt in Deidesheim, also die dämliche Aschepuddel aus der Patchwork-Familie, nicht? Schneewittchen und die sieben Zwuggel, die langhoerige Rapunzel, der Wolf und die Gas mit ihren sieben Kindern. Ja?
Ja.
So, also ich habe die Grimms Märchen alle in den Dialekt übertragen, habe sie an die Bergstraße verortet. Und, weißt du, und im Dialekt ist es dann schön. Da hat mir eine Frau gesagt, Herr Weber, ich bin beinahe in den Grave gefahren mit dem Auto. Die hat also Schneewittchen gehört. Und Schneewittchen ist ja so, die hat ja das Appelschnitz, ne?
Ja.
Also, die beißen den Appel und der ist vergiftet, dann bleibt im Hals stecken, so. Dann kommt die ja in den Sarg, so. Und dann in den Glassarg. Und dann kommt ja der Prinz und sieht sie. Ja, und dann kriegt er von den Zwergen das Schneewittchen, dass er es mitnehmen darf. Und dann sind die Diener, heben den Sarg hoch und dann ist einer von den Dienern gestolpert und das hat dem Sarg so in Ruck gegeben, dass das giftige Appelstück im Hals vom Schneewittchen sich gelegt hat. Der Schneewittchen hat angefangen zu boxen und gewohnt und hat es ausgespuckt. So, und da hat ich gesagt, sieh, bei dem Boxen, ich bin beinahe in den Graben gefahren. Ich habe so lachen müssen, weil das ist in dem Moment, das wird ja mit Musik unterlegt und alles, ich habe das ja von einem machen lassen, der normalerweise amerikanische Filme vertont. Ne?
Das muss man sagen, du hast nicht nur das Buch geschrieben, sondern du hast es auch
vertont. Ja. Und der wohnt in Hilsehorn, ne? Also in Hilsenhain, so. Und dann ist es natürlich mit der Krimi-Musik unterlegt, ja. Und dann, wenn dann in dieser hehren Atmosphäre, da liegen die Sote, Schneewittchen und die Diener kommen und dann kommt Workse, dann ist natürlich diese Diskrepanz, ja, vom Dialekt, wo die Leute in dem Moment sich bewusst wieder sind, dass sie Dialekt hören. Ja. Aber wenn du meine CD hörst, ab der ersten Minute vergisst du, dass du Dialekt hörst.
Okay.
Ja, weil es dir... ist die Muttersprache.
Ja.
Ist die Muttersprache. Dann habe ich noch ein Plakat gemacht, so Babbelt Weinem. Da habe ich über 140 Austrick auf ein Plakat gemacht.
Ja.
Also Urumbel, Fisse Madende, Fazignuddel, Grisselbeeren, Hiwi, Rieb. Ja? So 140 Ausdrücke. Und heute kam eine Frau und hat zu mir gesagt, wie sie eigentlich, dass ihr Plakat in Südafrika hängt.
Echt?
Ach, eine Kurpfälzer Familie, die in Südafrika wohnt, hat es in Südafrika im Wohnzimmer hängen. Ist das nicht schön?
Das ist auch schön, ja.
Und jetzt haben wir ja die Heimattage in Weinem. Da habe ich jetzt ein T-Shirt gemacht, das Weinemer ABC. Für jeden Buchstabe.
Oh, das habe ich gesehen.
Pelzerwort.
Affezippel.
Affezippel, Babbedeckel, Krischkindel, Dappschädel, Esskistel, Fetzbeitel, Gorgelknopp, Honnebombel, Iwerzwäsch, Jammerlappe, Lappedudel, Muggefug, Nochmacherles, Oschel, Pesching, Quetschekuche, Rattegickel, ja, Schlappeflicker. Tee. Beim Tee wird es schwierig.
Aha.
Nenn mir mal ein Pfälzer Wort mit einem harten T.
Mit einem harten T?
Troll?
Nee, Troll ist ein D.
Merkst
du was?
Hey, jo.
Merkst
du was? Schwer, das ist schwer.
Es gibt zwei Wörter bei uns in Weinem. Das ist das Tunnel, da mache ich mir hart. Bei euch auch. Tunnel?
Ein Tunnel, Tunnel, ja.
Ja. Hey, und ich habe es Weinem mal Tonnerbad genommen, das Tonnerbad.
Aha, ja. Okay.
Dann ist Urumbel, ist ein ungeholfener Mensch oder Elefant im Porzellanladen. Ne?
Ist auf Schnitt genommen.
Dann habe ich, dann V habe ich verbumbeitelt.
Ja.
W habe ich Workse.
Workse, ja.
Klar. X habe ich Gesangbuch.
Mhm.
Y heißt Hemmernet.
Y Hemmernet.
Und Z ist die Zarte.
Das ist sehr gut.
Von A bis Z, das war immer ABC. Heimat made in Weinem steht drauf.
Oh, Vorsicht. Er sagt, darf ich nicht vergessen, sonst kriege ich arisch Probleme. Und zwar mit meiner Mutter. Die hat traditionell an unser Gäste Ache Frog.
das tät mich wirklich interessieren.
Hallo, Herr Dr. Weber. Da spricht mal wieder die neugierige Mama von Christoph. Sagen Sie mal, kann das sein, dass ich Sie schon einmal beim Einkaufen im Marktkauf in Weinem gesehen habe? Also egal, jedenfalls hätte ich ganz gern das Rezept von Ihrer Kartoffelbrie, wenn Sie das rausgeben können. Ist das eigentlich vegan oder vegetarisch oder kommt da Fleisch neu? Also das hätte mich jetzt wirklich sehr interessiert. Sie könnten das Rezept ja um Christoph mitgeben. Danke, tschüss.
Also, da kann ich ja gleich sagen, ich habe ja ein Kochbuch gemacht.
Ach so.
Kartoffelbrie, die Woche ist hier, ist es. So.
Das ist sehr schön.
Und da habe ich die, ich sage mal, weil so, so alte Kurpelzer-Pelzer-Gerichte, die die Omas noch gekocht haben aus der Lameng.
Ja.
So. Und
man dann, nehme, wenn man hat.
Ja, das ist der Lameng. So. Und ich habe bei meinen bei alten Kundinnen, ich war bei Kaffeekränzchen, ich war bei der AWO, ich war überall und habe die alte Dame gefragt, gib mir eure Rezepte. So. Ja. Und dann, wie die Dampfnudeln, jede hat ja anderes gesagt, also eine Dampfnudel. Du, wenn die gemacht werden, du musst einen Vorteig machen. Beim Vorteig darf das Salz noch nicht dazu. Ja, dann darf kein Gehezug sein und so. Und dann habe ich das alles gesammelt und habe ein zweisprachiges Kochbuch gemacht, also auf der linken Seite im Dialekt. Also, was neu kommt, rechts ja. die Zutaten, ja. links in Pfund, rechts in Gramm. Ja,
ne?
Ja, so. Und hab dann die alte Rezepte gesammelt, die Kartoffelbrie, Kartoffel, die Woche sie. Kartoffelbrie war ein typisches Samstagessen, denn samstags war es der Großkampftag für die Mutter.
Aha.
Da ist die Gas gekehrt worden, da sind die Stube sauber gemacht worden, da war der Badetag, nicht?
Ja,
in der Zinnbad worden, in der ersten Wasser hat der Vater gebadet, dann die Mutter, dann die Kinder, ja,
Kinder.
Und mit dem Restwasser ist dann die Tisch rausgeputzt worden oder die Wäsche eingeweicht worden, so. Und da war nicht viel Zeit zum Kochen. Und die gibt's die Kartoffelbrie, da gibt's also die in Scheibe, die wurde, das waren also Pellkartoffeln, die musste aber bitte einen Tag alt sein, die wurde in Scheibe geschnitten und wurde dann in einer sauren Soße angedünstet und da kam dann Leberwurst oder Serverla dazu, ne?
Ja.
So. Und da habe ich diese ganzen alten Rezepte habe ich dann gesammelt und habe ein zweisprachiges Kochbuch gemacht. Und die Kartoffelsuppe ist drin und das Schöne ist, diese ganzen Gerichte, Fleisch war früher teuer.
Ja.
So, es war also nicht erschwinglich. Da habe ich auch in dem Kochbuch habe ich auch eine Rechnung an meine Urgroßmutter von 1923 für zwei Schweinekotelett, zwei Reichsmark 73, sind heute 15 Euro.
Oh,
so.
Ach,
und die zwei Kotelett haben nicht zwei Leute gegessen. Ne?
Nee.
So. Das heißt, die in der Familie körperlich viel arbeiten mussten, bekommen das größte Stück Fleisch.
Ja.
Und die kleinen Kinder haben die Nudel und die Soße gekriegt. Und dann habe ich die Kleine halt neben der Opa mal gesetzt, ob ein Stückchen Fleisch abfällt. Also das war früher eine, war das nicht so gängig. Deswegen waren die Deutschen früher viel gesünder, weil viel mehr Gemüse war.
Ja.
Deswegen an die Antwort an die Mutter, die Kartoffelbrie ist so, die kannst du wirklich vegan zubereiten.
Mhm.
Du musst jetzt keine Butter nehmen, du kannst ja auch Öl nehmen. Ja?
Ja, ja,
so. Fleisch kommt in dem Buch nur vor bei der Festtagssuppe. Da wurde auch mal, wenn eine goldene oder eine Hochzeit war, wurde hat auch mal ein Stück Fleisch gekocht für eine gute Suppe. Ja?
Ja.
Wobei meine Oma immer gesagt hat, wenn du willst, dass die Kraft vom Fleisch in die Brie geht, musst du das Fleisch ins kalte Wasser tun, in deiner Hitze. Wenn du willst, dass die Kraft vom Fleisch im Fleisch bleibt, muss es in kochende Wasser, dass die Poren zugehen.
Mhm.
So Sache ist, ja. So,
ja,
dann habe ich das Haché hat man gehabt. Ja, das war.
Mit Gelaribe-Stampes.
Ja, gestampfte Gelaribe sind drin, genau, mit Haché. Und bei der Krautwickel gab es auch Haché.
Mhm.
Ansonsten war halt Leberwurst und Blutwurst und so, das war halt nicht so teuer, ne? So.
Ja.
Und das, du kannst also alles auch vegan zubereiten. Du musst ja dann keine Butter nehmen. Du kannst ja dann auch Margarine nehmen, ja. So, also das ist eigentlich ein hochaktuell sind die Rezepte. Und ich muss sagen, es haben viele junge Leute gekauft. Viele junge Leute haben dieses Kochbuch gekauft. Die haben gesagt, das hat die Oma immer gekocht. Und man habe die Rezepte nicht mehr. Ich kann auch sagen, warum. Die Rezepte waren in Sütterlin geschrieben.
Ah,
ich saß nächtelang, habe Sütterlin entziffert.
Krass.
Ja, und dann habe das fortgeschmissen. Hatte ich das ein Beispiel beim Kescheblotzer.
Mhm.
Kescheplatzer. Also immer nur mit ganzen Kesche, ne? Die Steine müssen drin sein. Ja, so. Dann hat mir eine Frau hat mir ein Rezept gebracht. Das war der beste Kescheplatzer von der Tante Marie aus der Unagas. Das war der beste Kescheplatzer, den ich je gesehen habe. Alle Rezept her. So, Rezept her. Das Maß für die Kirschen war in Saja voll. In Saja voll.
Was ist denn Saja voll?
Ein Sieb voll Kirschen. In Saja voll. Jetzt sitzt du da. Ja, wie groß waren jetzt dein Saja und der Tante Marie aus der Untergast, ne? So, dann fängst du an zu recherchieren, wissenschaftlich. Du nimmst andere Kescheplotzer-Rezepte und guckst, ob die Grundmasse identisch ist.
Ja, ja.
Ja? Und wenn du dann ein Rezept findest, dann wusste ich genau, es waren 2 Pfund.
Ja.
Ja. Das ist so, guck mal, Eukhafe, Pfund. Mir Pelzer und Kurpelzer rechnen ja bis auf den heutigen Tag nicht in Kilo.
Ja, sondern in Pfund.
Nicht in Gramm, sondern immer noch in Pfund und in Zentner. Ne? So wie unsere Urgroßeltern auch. Also wenn mich meine Mutter früher zum Einkaufen geschickt hat, Hackfleisch holle, ne? Hat sie gerechnet pro Person ein Viertel Pfund Hasche.
Ja.
Macht bei 5 Personen 5 Viertel Pfund Hasche.
Ja.
Geh heute mal bei Marker und die Metzgertheke und sag, du hast gern 5 Viertel Pfund Hasche. Die guckt dich auch, wie wann du von einem anderen Stern wärst. Was? Also, das ist, und wenn du halt auf den Markt gehst und willst einen 1/2 Pfund Kartoffel.
Die kriegst.
Aber was das Schöne ist, die legen ja Grammgewichte auf. Ja. Die rechnen noch um.
Mhm.
Verstehst du, die alte Marktfrau, die haben das noch Schema noch drin. Pfund und Gramm umrechnen. Es gibt keine Pfundgewichte.
Ja.
Es gibt nur Gramm- und Kilogewichte.
Ja.
Und wenn du sagst, ich hätte gerne 1/2 Pfund, dann legen dir eben die 250 Gramm hin.
250 Gramm.
Ja, verstehst du? Ja, also die können es noch. Aber wenn du jetzt an eine Metzgertheke gehst, in junge Leute, und sagst, ich hätte gerne 5 Viertel Pfund Hasche.
Die wissen es nicht.
Ja?
Ja.
Bist verloren. Ne?
Also ich würde mal sagen, das hört sich sehr gut an. Und, liebe Mama, du hast ja auch einmal wieder Geburtstag und so. Und da kriegst du wahrscheinlich dann auch ein schönes Kochbuch mal geschenkt.
Und das kann man noch signieren.
Und das kann man sogar noch signieren.
Und das hast du alles selber noch gekocht? Ach.
Ja, aber habe ich noch gekocht, ja. Und außerdem kann die Mama dann auch den Autor mal einladen zum Testessen. Ne?
Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Idee.
Ja. Ja.
Mama, das war quasi eine Aufforderung zur Einladung.
Ja.
Aber ne, damit es jetzt... damit es jetzt keine überbordende Sachen mehr gibt. Ich muss nämlich ein bisschen auf die Uhr gucken. Ne? Ich habe es schon anfangs gesagt, wir wären halt wahrscheinlich nicht richtig fertig. Ne? Das wird aber bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass wir uns gesprochen oder gesehen haben. Bin ich mir ganz sicher, weiß ich jetzt schon. Vielleicht aber nochmal, um was hervorzuheben. Du hast das so schön gesagt, die Pfälzer und Kurpfälzer. Natürlich, du bist jetzt in der Pfalz. Ne? Und ich finde es sehr gut, dass du uns da so unter einen Hut bringst.
Ja.
Was ihr auch macht dieses Jahr, und da wollen wir jetzt nochmal drauf hinweisen, ist ein Mundart-Festival in Weinheim.
Ja.
Das müssen wir nochmal kurz besprechen. Zum Schluss.
Sind da Pelzer eingeladen?
Kurpelzer.
Ja.
Das ist aber euer Problem.
Warum?
Wenn ihr euch...
Warum?
Ja.
Ja.
Ja,
wie war das mit ausgeschlossen und so?
Nee. Also
ich kenne die Band, die kennt Kummer.
Aller gut. Also wir haben die Heimattage in Weinheim. Ich habe mit der Organisation nichts zu tun. Ich bin also nur, ich bin engagiert. Ich bin mit dem Blasse Bettram zusammen und mit Arnim Töbel in einem Programm. Und im anderen Programm sind andere, da ist Holzwurmtheater,
die
Chanticor, die Spitzliga, so. Ist an 2 Abenden, ist dann also ein Lokalabend über die, im Dialekt.
Ja, schön.
Wobei ich dann praktisch diesen theoretischen Hintergrundbilde, ja, also cool, der Arnim Töbel spielt mit der Sprache und ich erkläre, wie es zu unserer Sprache kommt.
Cool, ja. Und das ist eine Gemeinsamkeit und ich finde, so Veranstaltungen wie wir jetzt machen, dass wir hier zusammensitzen und uns eigentlich zusammenbringen ein bisschen, dass wir darüber sprechen. Aber auch, dass es so mehr so Festivals gibt, die den Dialekt so würdigen und dem Bühne geben.
Ja.
Das muss es mehr geben. Wir haben auch ein Mundart-Festival dieses Jahres zum 2. Mal, das Babbeldoch-Festival, wo wir auch uns beim ersten Mal nur auf die Pfälzermundart konzentriert haben. Und dieses Jahr ist es erst mal, dass es sich öffnet, dass auch Bands dabei sind aus dem Hessische, die ja, in Mundart, ja.
aus Kurpfalz.
Aus der Kurpfalz ja, auch Leute da sind.
Und auch noch wichtig zum Dialekt, wenn die Dialektsprecher gelten ja gern als einfältig und dumm und sozial tiefstehend. Wenn ich natürlich ein Programm mache und fülle den Dialekt mit Plattitüden oder gehe damit unter die Gürtellinie, dann bediene ich genau dieses Klischee, dass Dialekt zu nichts Intelligentem fähig sei. Ja? Mhm. Und dagegen kämpfe ich, indem ich meine, ich nenne es mal Vorlesungen, ich halte eigentlich eine Vorlesung im Dialekt über den Dialekt. Also ich bringe den Leuten bei, dass man auch im Dialekt, dass der Dialekt Intelligenz nicht ausschließt, sondern dass sie sich gegenseitig bereichern.
Ja.
Guck mal, Einstein, Schwabe, der hat bis zum Schluss Schwäbisch geschwätzt.
100 pro, ja, natürlich.
Also der Dialekt schließt Intelligenz nicht aus, weil ja viele Dialektsprecher gelten natürlich als dumm, dümmlich, kann nicht einmal Hochdeutsch und so, ja. Dabei ist der Dialekt oft der Hochsprache überlegen, haben wir ja gesagt.
Ist auch viel älter.
Ist auch viel älter, ist die Muttersprache.
Ja.
Die Hochsprache ist eine Kunstsprache. Das war, Luther wollte ja die Bibel in die deutsche Sprache übersetzen. Und er hat selbst geschrieben, 1530, es gibt in Deutschland viele Dialekti, also unterschiedliche Arten zu reden, sodass einer den anderen nicht recht versteht. Mhm. So, und das wollte er natürlich die Bibel übersetzen ins Deutsche, aber dass alle was davon haben. Das ist praktisch im von der Nordsee bis zum Walzertal verstanden wird. Und was hat er gemacht? Er hat den Mittelstreifen Deutschlands genommen, Thüringen-Pfalz. So, wenn ich diese Sprache nehme, liege ich genau in der Mitte.
Ja.
So, und dann ist es die Möglichkeit größer, dass mich alle verstehen. Und das ist jetzt unser Manko in der Pfalz, weil er unser mit eingebunden hat. Wenn also ein Hamburger den bayerischen Komödienstadel hört, sagt er, ach, was für ein schöner Dialekt.
Ja.
Hört ein Bayer das Plattdeutsche Rundsorgtheater, sagt, ach, was für ein schöner Dialekt. Hören die beide aber uns, dann sagen sie gleich schlechtes Hochdeutsch. Ja? Weil wir dem Hochdeutschen am nächsten sind.
Ja.
Also die Luther-Übersetzung hat uns praktisch eingebrockt, dass wir als schlechtes Hochdeutsch gelten, weil wir dem Hochdeutschen am nächsten sind. Und das ist auch ein Manko. Die Kurpfälzer schämen sich für ihren Dialekt. Wenn du durch Bayern fährst, die Moderatoren im bayerischen Radio, die kommen da nicht rein, wenn die keinen bayerischen Slang haben. Ja? Wenn du durch Österreich fährst, du hörst sofort am Radiosprecher, der hat österreichischen Slang. Geht in der Pfalz überhaupt nicht.
Geht nicht. Das ist was dann immer was Besonderes.
Das wird abgewertet. Und dagegen kämpfe ich. Auch ihr, wenn ihr Mundartfestival macht. Mhm. Das ist ein Hochhalten und der Dialekt stirbt uns aus, wenn wir ihn nicht pflegen. Mhm. Und Dialekt pflegen heißt sprechen. Wenn wir ihn nicht sprechen, stirbt er aus. Und dagegen kämpfen wir mit der Musik, mit der Sprache, mit Aufführungen, weil der Dialekt was Wertvolles ist. Es ist die Muttersprache. Und weil Dialekt auch, sag mal, Sprache lebt ja auch von der Literatur. Und deswegen habe ich ja die Grimms Märchen übersetzt und das Kochbuch gemacht, ja, dass der Dialekt eine Schriftform hat.
Was bleiben das?
Ja, so, und es war aber für mich sehr schwierig, weil es ja im Dialekt keine Rechtschreibregeln gibt.
Schwer, ja.
Deswegen habe ich mir Rechtschreibregeln aufgestellt, damit die Wörter immer gleich geschrieben sind. Also diesen Urlaut "oh" habe ich mit "oa" gemacht. Weil er zwischen O und A liegt. Ja? Ja? Oder die Lautlehre zum Beispiel, für das Ü gibt es im Pfälzischen drei Regeln. Ne? Das lange Ü wird zum langen I. Ich habe mir Mühe gegeben, ich hätte mir
Mie
gegeben. Ja. Den Kühen ist schlecht von den Rüben, der Ki ist schlecht von der Riebe. So. Das kurze Ü wird zu einem kurzen I. Ja? Also drüben in der Hütte sitzt eine Mücke in der Schüssel mit Strümpfen an. Bei uns, da drüben in der Hütte und der Mickel oder Mick mit Strümpfen. Ne? Ja. So. Folgt aber auf das Ü ein R, dann wird das Ü nicht zu I, sondern zu einem Ä. Die Schürze ist die Schätz. Die Fürze sind die Fetz und der Gürtel ist der Gettel. Ja, so. Das sind so Regelmäßigkeiten, die ich im Programm mache. Ja, das heißt, es ist doch was Wertvolles. Das ist eine eigene Lautlehre, Kinder. Das ist doch nichts Falsches. Es ist anders. Ja?
Es ist vor allen Dingen was Bewahrenswertes.
Ja.
Da würden wir dich gern mit unserem pfälzischen Dr. Weber, mit dem Michael Landgraf zusammenbringen, der wahrscheinlich genau dieselbe Sache gemacht hat auf der Seite vom Roy,
ja,
wie du. Das wird uns arg freuen.
Ja. Ja.
Vor allen Dingen, dass wir euch beide jetzt bei uns schon zu Gast gehabt haben. Mhm. Und ihr Leute, ich gucke auf die Uhr. Deswegen die Vergangenheitsform zu Gast gehabt haben. Wir müssen so langsam Schluss machen, weil, Monchi, du weißt, wie es ist. Der Hund muss raus.
Ja, hast recht. Oh, komm hier. Oh,
komm. Was oh, was? Oh, muss ja Bach machen, gell?
Immer ja. Brunze.
Und Bach mache.
Er macht den Bach.
Ja.
Und wir machen so langsam unser Zelt hier wieder zu. Wobei man sagen muss, du hast ja gesehen, das ist ein Zweimann-Zelt, in dem wir hier ja sind. Ne?
Du hast weit, gell, nach meinem.
Das geht.
Wir würden dich schon da einladen, dass du bei uns übernachten kannst. Also im Grävele wäre noch ein Plätzl frei. Kannst du ja jetzt raus.
Ich trinke jetzt noch eine kleine Schorle und dann... Dann fahren wir haben.
Und dann fahren wir, lieber haben.
Wenn er mich ans Auto tragt, fahre ich eigentlich noch haben. Gell?
Ja, und also müssen der Pals, der Fahrer.
Ja. Der Fahrer hat 5 Scholle und die anderen Zähne. Genau.
Sehr gut. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass du uns besucht hast. Vielen, vielen Dank für die vielen erhellenden Momente.
Und die viele Ohrs.
Und die viele Ohrs.
Oh, die Bananen.
Komm gut wieder über der Reihe, River.
Dankeschön.
Fisi Madende, der Podcast.